Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren DHW-Podcast. Jetzt zum Thema, warum du im E-Commerce geschätzt werden kannst und was denn dann passiert. Also, wir haben ja bereits schon mehrere Videos auf unserem YouTube und auf unserem Podcast-Kanal genau zu diesen Themen. Wir werden jetzt auch regelmäßig BPs, die wir so also reinbekommen, mit euch mal teilen, weil das Thema natürlich hier jeden was angeht. Wichtig ist, ihr sollt verstehen, und eine gewisse Awareness dafür bekommen, wann man im E-Commerce geschätzt wird, woran es denn liegt und was man hinterher dafür ändern kann. Wir haben beispielsweise auf Grundlage dieser ganzen Geschichten unser Onboarding halt komplett verändert, weil wir einfach sicher gehen wollen, dass ihr da so gut es geht aufgestellt seid. Und das Wichtigste, was ich euch jetzt hier mal vorweg wirklich sagen möchte, ist, ich habe komplettes Verständnis dafür, dass das, was ich hier erzähle, ja, so klingt wie ein, keine Ahnung, ein schlechter Witz oder wie was total Triviales oder was auch immer. Aber ich gebe euch einfach mal ein Beispiel und dann könnt ihr es am besten einsortieren. Der Finanzbeamte steht neben einem Steuerpflichtigen, der da, keine Ahnung, mit dem Maybach vorfährt und offiziell verdient er nichts. Dann kann der Finanzbeamte nicht sagen, ich weiß, dass du bescheißt und deshalb schätze ich dich. Das geht in Deutschland einfach nicht. Er kann nur dann schätzen, wenn dem Grunde nach geschätzt werden darf und der Höhe nach. Dem Grunde nach, da muss es halt eben einen Grund für geben und der ist nicht, dass der Finanzbeamte glaubt, ne, dass Steuern hinterzogen wurden. Hier geht es darum, nach welchen Regeln sollte was passieren und hat der Steuerpflichtige dagegen verstoßen, ja oder nein? Und im Bargeschäft, und da kommt der ganze Bums meines Erachtens auch her, gibt es die sogenannten, es gibt grundsätzlich die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung. Hat mit Bargeschäft und so jetzt nichts zu tun, aber da waren die Anforderungen halt eben so, dass man halt eben gesagt hat, es muss zeitnah aufgezeichnet werden, es darf nichts verändert werden und so zeige ich euch gleich alles. Und das versucht man jetzt Stück für Stück auf den E-Commerce rüber zu stülpen. Ihr habt das bei mir auf dem YouTube-Account gesehen, da habe ich die ganzen Bescheide natürlich verändert und keine Ahnung was, aber gezeigt, wie sowas aussieht. Und ich gehe mit euch jetzt einfach mal durch, wie, also warum das Ganze überhaupt entstehen kann, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Wichtig ist, wie gesagt, dass man hinzugeschätzt wird, weil man halt eben dem Grunde nach im ersten Schritt einen Fehler gemacht hat. Das heißt aber nicht, dass man tatsächlich Steuern hinterzogen hat. Und das ist halt hier im Endeffekt auch genau das Wichtige, worauf ich euch erstmal wirklich stoßen möchte. Also es gibt sogenannte formelle Mängel, ne? Es gibt formelle Mängel und es gibt materielle Mängel. Wenn wir materielle Mängel haben, brauchen wir uns überhaupt nicht mehr darüber uns unterhalten, dann wird auf jeden Fall hinzugeschätzt, weil man was Handfestes gefunden hat. Das Formelle ist, ja, das ist die Glaubwürdigkeit der Buchhaltung wird angezweifelt. So, und das heißt, wenn die Glaubhaftigkeit deiner Buchhaltung angezweifelt wird, dann wirst du mit einem gewissen Sicherheitszuschlag und so weiter hinzugeschätzt und darauf zahlst du dann halt eben Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Soli, Gewerbesteuer, also alles das plus Zinsen. Wenn man sagt, deine Buchhaltung ist nicht aussagekräftig, beziehungsweise die Glaubwürdigkeit ist erschüttert, also die Richtigkeit deiner Zahlen stimmt nicht. Das wäre dem Grunde nach. Und dann schaut man, dann ist zu schätzen. Ich zeige euch das nachher auch im Gesetzeswortlaut. Und dann schaut man nur noch, wie ist zu schätzen. Und nehmen wir mal einfach mal ein 10 Millionen Euro Umsatzmandat. Und wenn das geschätzt wird, dann kommen sehr schnell, das ist noch nicht mal viel, ja, mit einem Sicherheitszuschlag von 2,5 bis 5%, 5% ist so der obere Rand, kommen halt mal eben über 1 Million Euro bei rum, bei einem Prüfungszeitraum von 4 Jahren. Das macht eine Mehrsteuer pro Jahr von knapp 250.000 Euro. Prüfungszeitraum 4 Jahre. Und dann müssen wir uns vielleicht sogar, wenn es richtig weit geht, noch über das Thema Steuerhinterziehung Gedanken machen. Also, so kommen erstmal die Summen zustande. Und sind Zuschätzungen 5% von 10 Millionen sind 500.000. Umsatzsteuer obendrauf, ne? 19% auf die 500.000. Dann natürlich Körperschaftssteuer, Soli, Gewerbesteuer macht halt 250k pro Jahr. Mal 4 macht es halt eben 976.000 Euro und dann noch die Nachzahlungszinsen. Ne? Das gibt schnell nochmal ungefähr 100.000 Euro. Da bin ich bei 1,05 Millionen Euro. Und gehen wir mal davon aus, ich habe keinen Cent tatsächlich hinterzogen, dann bin ich trotzdem dran. Und das müsst ihr euch jetzt eben auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn ihr an diesen Sachen nicht arbeitet, geht ihr dieses Risiko ein. Punkt. Und ja, wir können nachher noch darüber diskutieren, es ist ja gar keine Steuer hinterzogen worden und Es kann kein Geld verlieren. Da gehe ich gleich mit euch alles mal in Ruhe durch. Aber Fakt ist, das sind die Gegenstandswerte, die natürlich auch eure Berater hinterher aufwerfen. Über 1 Million Euro Gegenstandswerte kommt richtig was zusammen in der Verteidigung. Und am Ende des Tages sagt Vaterstaat ganz einfach: Naja, ist deine Schuld. Sieh zu, dass du deine Buchhaltung halt eben sicher bekommst. So, und am Ende ist das noch nicht mal ganz, ja, also es geht noch weiter. Im Endeffekt sind es natürlich noch die ganzen Mehrerlöse können zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen. Da kommt noch mal 500.000 Euro plus also Abgeltungssteuer und Soli und auf dich zu. Dann kommt noch ein Steuerstrafverfahren, wenn man bei erheblichen Mängeln, gehen wir mal davon aus, dir ist es einfach vollkommen egal und man findet das in deinen E-Mails, dass es dir egal ist, dass du weißt, dass da irgendwelche Sachen nicht richtig laufen, dann kann man dir wissen und wollen sogar noch nachsagen, ja, beispielsweise, du hast dein OSS nicht bezahlt, du wolltest es auch nicht, du hast gesagt, Dropshipping ist mir vollkommen egal, was damit passiert, ist mir auch egal. Das passiert auch relativ schnell, indem man in irgendwelchen Foren irgendwas schreibt, das wird ausgedruckt, zur Akte gelegt, WhatsApp wird ausgelesen, E-Mails werden ausgelesen. Leute, ich sage das immer wieder, du kannst besser Altersheime in die Luft jagen, dann hast du quasi eine schlechte Kindheit gehabt, aber im Thema Steuern hört es halt einfach auf. Ja? Und das wird im Nachgang, also nach mehreren Jahren, wird aufgeräumt und dann ist das Thema einfach durch. So, und dann in dieser Welt, jetzt zieht euch mal rein, es kommen diese ganzen tollen Berater, die sagen, ich mache dir deine Buchhaltung mit Claude. Ich liebe Claude, ne? Ich lieb's. Ne? Aber Buchhaltung ins Ausland verlagern, keine Festschreibung mehr. Ach, dann seid ihr voll dran. Das ist genau das Thema, ja. Bitte, bitte, bitte hört auf Berater, die sich wirklich ernsthaft mit so einem Käse hier beschäftigen. Das milde Szenario, wenn es nur 2,5% Hinzuschätzung ist, kostet euch immer noch 500.000 Euro in meinem Beispiel. Gut, ab wann wird strafbar? 378 AO kann man gerne nachlesen, wenn es grob fahrlässig ist. Das heißt, du hättest es besser wissen müssen. Ordnungswidrigkeit, Bußgeld 50.000 Euro. Dann bei 370 AO bewusst oder billigend, wenn du in der, also wenn es nicht mehr grob fahrlässig ist, sondern wenn du in der Steuerhinterziehung drin bist, dann kommt auch noch eine zusätzliche Geldstrafe, vielleicht auch noch eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren hinzu. Und wenn es nach 370 Absatz 3 ein besonders schwerer Fall ist, ab 50.000 Euro verkürzter Steuer pro Tat, ne? Das ist dann ein großes Ausmaß, dann können Freiheitsstrafen von 6 bis 10 Jahren auf euch zukommen. Ab 1 Million Euro Gesamt gilt es regelmäßig keine Bewährung mehr. So, Leute, und jetzt sind wir im E-Commerce drin und jetzt rechnen wir mal ein paar Jahre zusammen, mal OSS beispielsweise oder Dropshipping oder was auch immer es nicht gesehen wurde. Und da kommen genau diese Sachen wie 14c vielleicht noch ganz, ganz schnell zustande. So, das erstmal sacken lassen. Ein Beispiel. Ein Händler verkauft seine EU-Ware 4 Jahre lang bewusst ohne OSS-Meldung 120.000 Euro verkürzte Steuer pro Jahr. Jedes Jahr über 50.000 Euro, das heißt besonders schwerer Fall. So, und das Einzige, was man jetzt mal machen kann, ist die strafbefreiende Selbstanzeige. So, und das funktioniert natürlich nur in so weit und so lange, wie es noch keine Prüfungsanordnung gibt, in der noch nicht entdeckt wurde. Leute, aufwachen. So sieht's halt aus. Ja? Das heißt, mit ein bisschen ChatGPT und ein bisschen Claude. Und wie gesagt, ich feiere das, die ganze technische und KI-Entwicklung. Wir machen hier auch eine ganze, ganze Menge. Ganz mit Sicherheit. Wir gehören zu den weniger als 0,01% der Kanzleien, die da wirklich Bock drauf haben. Aber das Finanzamt ist nochmal ein ganz anderes Universum. Ja? Und da gibt es gewisse Regeln und die zeige ich euch jetzt gleich mal. So, das heißt, über 1 Million Euro Schätzungsrisiko gegen einen mittleren vierstelligen Betrag für eine ordentliche Verfahrensdokumentation, also entweder das zahlen oder eine ordentliche Verfahrensdokumentation und automatisierte Datensicherung. So, also die Rechnung für Prävention, dass man sich hier mehr Mühe am Anfang einmal dafür gibt, die geht in allen Fällen komplett auf. Ne? Das heißt, ob ich über 1 Million Euro Schätzungsrisiko habe oder mich einmal mit meiner Struktur beschäftige, da muss man schon wahnsinnig sein, wenn man der Meinung ist, dass das hier in Deutschland nicht passiert. So, dann, es gibt so einen Mythos, es gibt keine magische Fehlerzahl. Ne? Also ab 3 formellen Mängel wird geschätzt oder so. Da geht man im Bargeschäft von gleichartigen, schon heftigen Sachen von aus. Aber das müssen wir gleich mal gucken, was ist. Also entscheidend ist nicht die Anzahl, sondern der Fehler, wie sehr erschüttert der die Glaubwürdigkeit meiner Zahlen. So, also wecken die Mängel ein Zweifel an den Zahlen. Ne? So, das heißt, wenn die Richtigkeit meiner Zahl angezweifelt werden kann, also ein reiner formeller Fehler ohne Auswirkung reicht nicht aus. Aber wenn die Glaubwürdigkeit erschüttert wird, dann wird es kritisch. So, und der Prüfer muss gewichten und nicht nur zählen. Das heißt, er wird mir eine Menge Sachen vorwerfen können und dann muss geguckt werden, welcher davon ist denn halt so schwerwiegender und welcher kostet richtig Geld. So, vier Merksätze aus der Rechtsprechung. Ein gravierender Mangel reicht aus, ne? Also ein einziger schwerer Fehler kann die Schätzung eröffnen, etwa fehlende Programmierprotokolle einer Kasse. Was das im Vergleich zu uns gleich ist, da kommen wir gleich zu. Zehn Bagatellen hingegen reichen nicht aus. Solange alles vernünftig nachvollziehbar ist und kleine Formfehler sind, dann darf halt noch nicht geschätzt werden. Also das gilt ausdrücklich auch für die fehlende Verfahrensdokumentation alleine. Die reicht natürlich nicht aus, um direkt eine Hinzuschätzung zu machen. Die Kumulation zählt, ne? Also mehrere mittelschwere Mängel hingegen können in der Gesamtschau die Schwelle reißen, ne? Also auch wenn es mittelmäßige sind, aber wenn es viele davon sind, dann ist auch klar. Und die Höhe ist dann die zweite Schlacht. Also erstmal dem Grunde nach, ne? Und dann der Höhe nach, ne? Also sehr systematisch. So, und Zuschläge bis zu 20% sind theoretisch gedeckt, ne? Bei unbaren Umsätzen mit lückenlosen Bankspuren und so weiter gibt es aber auch regelmäßig 2,5 bis 5%. Also das kann richtig, richtig teuer werden. So. Und jetzt nochmal. Ich höre ganz häufig, ja, hab schon mal eine Betriebsprüfung gehabt. Das interessiert überhaupt nicht. Also ihr könnt nicht wegen einer Betriebsprüfung sagen, ich habe da quasi ein TÜV-Siegel. Interessiert keinen. Ne? Im Steuerrecht ist das vollkommen egal. Ihr könnt euch jeden Tag eine haben. Man darf sich nicht auf gestern beziehen und sagen, da war gestern schon einer da und der hat gesagt, ist alles gut. Das interessiert überhaupt nicht. Ne? Das heißt also auch in der Konsequenz, ein Händler kann durchkommen und ein anderer Händler nicht. So. Das heißt, der Händler A, der kommt durch. Ja? Der hat eine Buchhaltung wie Sau. Keine Verfahrensdokumentation. Ne? Einzeldaten aller Bestellungen vorhanden. Zahlungsströme lückenlos nachweisbar. Das heißt, der hat Formfehler ohne Gewicht, keine Schätzung. Händler B, der zahlt, der hat auch keine Verfahrensdokumentation, nur Auszahlungssummen gebucht, also keine Einzelnachweise und die Einzeldaten an sich nicht mehr vorlegbar, ja, weil der Kollege vielleicht regelmäßig seine ganzen Tools gewechselt hat, ne? Und dann kommt die Prüfspur, die wird zerstört, 5% Zuschlag hält vor Gericht stand. 5%, das ist unser Beispiel, was wir gerade hatten. So, und das findet man bei fast jedem Online-Händler und hier muss man echt Obacht geben, ja? So. Die Verfahrensdoku fehlt oder ist veraltet. Es werden nur Summen statt Einzeldaten gebucht. Das Ding ist schon heftig. Die Auszahlung wird als Umsatz gebucht. So, das zeige ich euch nachher. Das ist Steuerhinterziehung. Dazwischen stecken nämlich noch Gebühren und die haben die Steuern nämlich dann verkürzt. Denn die Daten zu spät gesichert sind, das ist ein Riesenthema, ja? Gerade im digitalen Bereich. Wie schnell wird gesichert? Ja? Könnt ihr gar nicht beeinflussen teilweise. Und Excel ist dazwischen. Und da ist auch nichts festgeschrieben. Ja, ASCII, Excel, normaler Wahnsinn, ne? So, das habt ihr im E-Commerce immer. Rohdaten der Plattform sind weg. Ja, weil die Plattform auch regelmäßig löschen. Denen ist das vollkommen egal, ob ihr da euren steuerlichen Verpflichtungen in Deutschland nachkommen könnt oder nicht. Wenn E-Mails nicht archiviert sind, ist ein kleineres Ding, aber Anbahnung der Geschäftsbeziehungen und so weiter gehören da rein. Keine Änderungshistorie im System nachvollziehbar. Ja klar, wenn man nicht nachvollziehen kann, wann was geändert wurde, ist das schwierig. Geht mal auf eure Toolanbieter zu und fragt, ob die so ein Ding haben. So. Und Systemwechsel ohne Dokumentation, naja, wenn dann beispielsweise Stornos verschwinden, Einzelaufzeichnungen verschwinden, dann habt ihr dann wirklich ein großes Problem. So. Erfahrung aus der Praxis ist, dass bislang bei bislang ungeprüften Händlern das fa also wirklich fast alles zutrifft. Ne? Das heißt, die Häufung an sich, die an sich ist gefährlich. Erstmal die drei Klassiker, die es immer gibt. Die Verfahrensdokumentation fehlt oder ist veraltet. Ne? Du bist beispielsweise 2021 von JTL auf Shopify plus Bibi gewechselt, keine Dokumentation, beschreibt noch das alte Altsystem. Dann ist für sie alles ab 2021, alle Jahre ab 2021 wertlos. Dann zweiter Punkt, nur Summen statt Einzeldaten. Ne? Amazon-Auszahlung als Betrag gebucht. Bums. Ne, Prüferfrage wäre dann, welche Bestellungen, welche Länder, welche Steuersätze ohne gesicherten Report an sich nicht beantwortbar. Problem. Drittens, Auszahlung als Umsatz gebucht. Die Marktplatzauszahlung ist ein Saldo, Erlös minus Gebühren minus Werbung. Wer den Saldo als Erlös bucht, hat Umsatz und Betriebsausgaben falsch behandelt. Dementsprechend ist auch Klassiker, dann geht es im Endeffekt vielleicht sogar noch um Reverse Charge und Umsatzsteuer und Steuerhinterziehung. So, warum die Auszahlung ihren Umsatz ist. Hier ist das Beispiel dazu. Erlöse 60k, Gebühren von 10 runter und Werbungskosten von 5 macht eine Auszahlung. Von müssten jetzt in meinem Beispiel dann konsequenterweise 45.000 Euro sein. Das heißt, dann stimmen weder dein Umsatz noch deine Betriebsausgaben, zwei Fehler mit einer Buchung. So, und die Extrafalle, die Gebühren, bei den Amazon-Gebühren schuldest du selber Umsatzsteuer im Reverse-Charge-Bereich. Dann hast du dann ein weiteres Thema offen, ne, wenn du das so buchst. Also Klassiker. Dann so ein Thema, was alle, die berühmten Verrechnungskonten haben, ein Problem haben. Es geht in der Praxis oder ging es früher nicht besser. Ja, da hat man zum Beispiel gerne mal so eine, in der Textilbuchhaltung wurde alles auf ein Verrechnungskonto gepackt. Es gab aber auch andere, ja, das ist ein berühmter Fall davon. Man muss vom Beleg bis zur Bank in die Steuererklärung kommen. Das heißt, vom Beleg, Grundaufzeichnung, Journalkonten, Bilanz, Steuererklärung, alles das muss auch retrograd, also entweder progressiv vom Beleg bis in die Erklärung oder retrograd von der Erklärung bis zurück zum Beleg belegbar sein. Und das prüft der Finanzbeamte in Einzelverfahren. Ne? Wenn ihr das nicht habt, das ist ein Problem. So, das heißt, Fundstelle 145 AO und 238, also die Grundsätze quasi 238 HGB, die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwirkung verfolgen lassen. Das ist reiner Standard, das ist nichts Besonderes. Ja, GOB heißt Randziffer 32 bis 33, progressive und retrograde Prüfbarkeit. Das Urteil dazu: Der Händler hat nur verdichtete Summen statt Einzelbuchungen gehabt. Einzeldaten und Verfahrensdokumentation werden nicht vorgelegt. So, das Problem: Weder die Vollständigkeit der Geschäftsvorfälle noch ihre Entstehung und Abwicklung sind prüfbar. Genau deshalb ist die Prüfspur zerstört. Und die Folge: Schätzungsbefugnis bejaht, 5% Sicherheitszuschlag auf die erklärten Umsätze und das Gericht erinnert, bis zu 20% hält die Rechtsprechung für vertretbar. Das wäre das Vierfache von dem, was ich vorhin ausgerechnet habe. Ne? Das ist schon mal 4 Millionen. So, übertragen an dich. Ob Kasse oder Marktplatzauszahlung ist egal. Ne? Das waren alles Kassenurteile, ist egal. Wer nur Summen bucht und die Kette zum Beleg nicht zeigen kann, verliert. Frage ist, ob du das schon mal geprüft hast. So, und hier genau reißt sich im E-Commerce, sagen wir mal, das auf, was wir als Verrechnungskonto machen. Ne? Dein Geld läuft nie direkt vom Kunden auf die Bank. Dazwischen ist immer so ein Verrechnungskonto für Amazon, für PayPal, für Klarna, für Klarna, für Stripe, whatever. Und wird nicht jede Transaktion gebucht und laufend abgestimmt, ist die Bankbuchung nicht mehr auf Belege zurückbuchbar. Also wenn man das nicht verknüpfen kann mit irgendwelchen Rechnungsnummern, Belegnummern, Transaktionsfeld 1, 2, wie so auch immer nennst, ist es nicht nachvollziehbar, Prüfspur weg. Ne? Also der Kunde zahlt eine einzelne Bestellung, es kommt auf ein Verrechnungskonto, wo alles drauf landet, Gebühren, Retouren, Reserven, Sammelposten. Und dann kommt irgendwelche Sammelzahlungen auf die Bank, da weiß keiner mehr, wie die erklärten Umsätze zustande gekommen sind. So, das heißt, der typische Fehler in der Praxis ist, dass dieses Verrechnungskonto als schwarze Kiste, als schwarzes Loch, sage ich immer, bezeichnet wird, wo einfach alles reinfliegt, ne? In der Hoffnung, dass sich das irgendwann mal ausgleicht. Auch da habe ich jetzt letztens noch einen YouTube-Artikel für veröffentlicht, zusammen mit EasyPlan beispielsweise. Da hat jemand sich mit Claude einfach eine Software zusammengestrickt. Das war sogar ein Steuerfachangestellter und dieses Verrechnungskonto ging nicht auf, muss jetzt aufgelöst werden und das knallt. So. Das heißt, je Transaktion bebuchen, monatlich auf Nullsummen abstimmen, Reports dazwischen archivieren. Ne? Reports immer archivieren. Das meine ich mit Automatismus bauen. Das könnt ihr doch viel besser als wir in unserer Welt. Und dann steht die Kette Beleg, Bank und Erklärung auch. Ne? Mängel 4 bis 5 sichern und festschreiben, wenn die Daten zu spät gesichert sind. Ne? Das heißt zum Beispiel, deine Bestelldaten liegen bis zum monatlichen Buchungslauf nur im Shopify-Backend zum Beispiel. Nenn die das Tool, wie du willst. Voll egal. Ne? Das ist keine geordnete Belegablage und die Lösung ist jetzt simpel. Du musst einfach einen täglichen automatisierten Export ins eigene Archiv machen. Sammel dich tot, ne? Gebucht werden darf danach weiter monatlich. Das ist nicht das Thema, aber das heißt, erfassen heißt sichern, nicht buchen. Ne? Also sichern, sichern, sichern. Braucht ihr sowieso, ich gehe nachher nochmal auf die Umsatzsteuer ein und wenn bei Ausfuhrlieferungen und so weiter die Belege nicht da sind, die Transportdienstleistungsklamotten nicht da sind, dann habt ihr zusätzlich zu euren Schätzungen noch ein umsatzsteuerliches Problem, dann wird alles auf 19% gedreht. Dann habt ihr natürlich ASCII, Excel, irgendwas dazwischen. Ja? Rechnungsschreibendes Tool, Toolverdichter, Datev, whatever, dazwischen ist immer ein Excel. So, und Excel ist immer änderbar. Das ist die Natur von Excel. Deswegen lieben wir es auch so. Und das darfst du einfach nicht. Du hast zwar keine Alternative, aber es ist GOB-technisch nicht erlaubt. Das heißt, die Buchung selber, ja, müssen spätestens mit Abgabe der Umsatzsteuervormeldung festgeschrieben sein. Jetzt kann mir jeder Steuerberater sagen, ja, ist doch Standard. Nee, nee, wir haben auch Buchhaltung übernommen, da wurde über 4 Jahre nichts festgeschrieben. Ja, weil der Steuerberater meinte, dann könnte er vielleicht noch mal zum Ende des Jahres irgendwie noch was verändern, damit die Verrechnungskonten aufgeben. Man kann das rausnehmen, aktivisch, wenn man es will. Und das kann der Prüfer, auch in unserer Prüfung, die wir so hatten, der prüft nach, wann ist was festgeschrieben worden. Und der kann von Hunderttausenden von Prüfbuchungssätzen, kann der sagen, 231.315 Stück sind zum Beispiel nicht festgeschrieben worden. Oder zumindest nach 10 Tagen erst festgeschrieben worden. Formeller Mangel. So, dann Mängel 6 bis 9, Daten, die einfach verschwinden. Ja? Plattform, Rohdaten weg. Amazon hält Reports nur begrenzt zum Abruf bereit. Ja? Die Prüfung 2029 will beispielsweise 24 bis 26 sehen. Nicht gesicherte Reports sind einfach weg. Ne? Die Pflicht liegt bei dir und nicht bei Amazon. Immer bei dir. Du bist als Steuerpflichtiger immer allein der Einzige im Tor. Das ist so. Oder E-Mails werden nicht archiviert. Ne? Lieferantenkorrespondenz, wenn die zum Beispiel was mit Prozentzahlen zu tun haben, mit Skonti und so weiter, wenn das eigentlich auf die Rechnung hätte gemusst und du kannst es nicht nachweisen, das hast du im Bau beispielsweise ganz, ganz häufig, dann wirst du einfach hinzugeschätzt. Keine Änderungshistorie, ja? Steuerschlüssel. Wie oft könnt ihr in eure Tools rein und irgendwas verändern? So, wir machen Abfragen bei den Toolherstellern und fragen genau solche Sachen nach. Wer kann was wann? Ne? Kann das nachvollzogen werden? Oder kann da jeder irgendwie rein? Das war eine Zeit lang total modern, dass einfach jeder rein konnte, weil man froh war, wenn überhaupt irgendeiner was gemacht hat. Und dem Toolhersteller ist das vollkommen egal, ne? Ob du eine GOB-konforme Buchhaltung hast. Vielleicht hinterher nicht, wenn 100.000 Kunden von dem Tool weggehen, weil sie sagen, ich habe Probleme im Finanzamt bekommen. Aber das ist in der Masse definitiv noch nicht der Fall. Aber das kommt jetzt. Und Systemwechsel ohne Dokumentation, ne? Also wenn du irgendwas mitgenommen, Altdaten irgendwie mitgenommen hast, ohne dass man wusste, wo wie was war, auch das ist ein Problem der Vollständigkeitsprüfung, ein absoluter Klassiker. Und jeder Punkt, und da sind wir uns einig, ja, der wirkt an sich harmlos, ne? Also man kann ja mal sagen, ja, stell dich nicht so an, das ist jetzt ein bisschen pedantisch. Nope, ne? Das ist genau das, warum. Denkt an mein Beispiel mit dem Bargeschäft. Der kann nicht auf euch zugehen und sagen, du hast geklaut. Der sagt jetzt, nach welche Regeln hast du verstoßen? Und dann sagt er, deshalb prüfe ich, deshalb schätze ich dich, ne? Das heißt, erstmal die Summe kippt dann die Glaubhaftigkeit deiner Buchhaltung, ne? Und dann wirst du geschätzt, dann ist auch zu schätzen. Die gute Nachricht ist nur, fast jeder dieser Mängel lässt sich einfach entweder automatisiert, durch überhaupt automatisierten Aufwand verhindern oder einfach mit händischem Aufwand, aber er ist verhinderbar. So, und wie darf ein Prüfer an sich erstmal an deine Daten? Er hat erstmal eine sogenannte Ermessensentscheidung. Ja? Daran scheitert es ehrlich gesagt schon häufig im E-Commerce. Z1 bis Z3, da sage ich immer, das ist kein BMW, das war mal, ne? Sondern das ist einfach Z1, er schaut sich das selber an. Z2 ist, dass du wertest das für ihn aus. Und Z3 ist, du gibst die Daten an den raus, wie zum Beispiel ein Archiv-DVD. Aber da wichtig, bei der Archiv-DVD, da müssen natürlich die Buchungen einzeln drauf sein. Das bringt sie ja nichts. Er könnte auch selber in die Systeme reingehen von dem jeweiligen E-Commercer. Tut er aber häufig nicht. Und dann wird trotzdem hinzugeschätzt. So Fälle haben wir reihenweise. Das heißt, der Mandant sagt, natürlich kann der da reingehen, ich habe nichts zu verheimlichen. Der Prüfer sagt, nö, mache ich nicht, gib mir mal die Daten, gib mir jedes PDF einzeln. Ne? Und dann hinterher, wenn er nicht mehr klarkommt, wird hinzugeschätzt. Ist ein Problem, ne? In der Praxis tatsächlich. So, und dann noch die 5-Jahres-Regel beim Systemwechsel. Also wenn Systeme gewechselt wurden, muss man bis zu 5 Jahre danach noch in der Lage sein, dem Prüfer alle Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ja, und da wird in der Praxis gar nicht drauf geachtet. Denn das passiert dann in der Praxis wie folgt: Hey, hier kriegst du ein halbes Jahr umsonst, wir helfen dir auch beim Übertrag, komm einfach zu uns, wir sind eh besser. Und dann wechselt der Mandant und dann ist dieses ganze Konstrukt für vorher, um die Vollständigkeit seiner Buchhaltung zu gewährleisten, vielleicht sogar in Gefahr. So, und wenn du beispielsweise, mach mal mein Beispiel, JTL zu Xentral von 01.01.2026, wir haben Systemwechsel und am JTL im Februar 2026 wird dann hinterher komplett gelöscht. Das heißt, alles das, was bis dahin dort war, ist futsch. Die volle Verfügbarkeit ist nicht gewährleistet und dementsprechend wird hinterher nochmal geschätzt. Fertig. So einfach ist das für den Finanzbeamten. Wie lange musst du was aufbewahren? 10 Jahre für Bücher und Abschlüsse, ne? Also für Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse. 8 Jahre für Buchungsbelege. Seit 2025 ist das von 10 auf 8 Jahre verkürzt worden. 6 Jahre für sämtliche Geschäftsbriefe, also auch E-Mails. ne, und Marktplatznachrichten und 10 Jahre grundsätzlich immer für OSS und IOSS. Ne? Eine Verkürzung gibt es hier nicht. So, und wenn kein Datenzugriff möglich ist, meine Damen und Herren, dann drohen 2.500 bis 250.000 Euro Verzögerungsgeld zusätzlich zum Schätzungsrisiko. So ist die Landschaft. Schlimm, oder? So, das vereinst du jetzt mal mit. Über Cloud kann ich alles automatisiert machen. Viel Spaß dabei. So, und das musst du laufend sichern. Das ist eine Checkliste, die kannst du dir jetzt bitte einfach mitschreiben. Marktplatz-Rohdaten, ne? Also Amazon Settlement Reports, Transaktionsberichte, Umsatzsteuerberichte, FBA-Bestände. Ja? Das gleiche gilt natürlich auch, ja, für eBay, Otto, Kaufland, Zalando, wen auch immer du hast. Ne? So, kannst du vielleicht ein Auto-Download einrichten? Perfekt. Na, Hauptsache du hast es. Ne? Zahlungsdienstleister-Reports, PayPal, Klarna, Stripe, Molly, Amazon Pay, ja, inklusive aller Gebührenausstellungen. Also auch da, wenn ich was vergessen habe, einfach alles sichern. Ne? Besser haben als brauchen. Bitte machen. Shopsystemdaten, ja. Das ist natürlich wichtig. Shopsystemdaten, ja. Also Bestellung, Rechnung, Storni vor allen Dingen, ja. Man muss auch bei Storni darauf achten, dass die noch zeigen, auf was storniert wurde. Ne? Denn das wird in der Betriebsprüfung ganz, ganz gerne hops genommen. Ja, du hast jetzt 240.000 Stornos. Kannst mir nicht sagen, was storniert wurde. Klatsch, wir schätzen. Ne? So, Gutschriften. Ja, also Datenbank-Snapshots vor jedem Update, Relaunch und jeder Migration. Also, dass du jeden Status einmal, da stehen natürlich Datenmassen ohne Ende. Besser haben als brauchen, glaubt ihr mir. Und dann so ein Ding, ja, cloudbasierte Warenwirtschaft und ERPs. Ne? Also inklusive. Also alles sichern, regelmäßig, ja. So, da kommt gleich noch ein bisschen mehr, inklusive Historie für Stammdaten. Aber natürlich kommt auch noch, wo habe ich das? Kommt gleich noch Thema DHL und DPD, wie sie auch immer heißen, auch sichern. Das kommt gleich noch. So, dann Ausgangsrechnung, also die Rechnung, die ihr schreibt, bitte revisionssicher, ja. Holt euch ein DMS, dass ihr nachweisen könnt, okay, das ist der letzte Stand gewesen, da war keiner mehr dran. Verfahrensdokumentation, ja. Der Klassiker für jede Galgenmännchen und hat kaum einer. Wenn ihr Bock habt, formelle Mängel zu sammeln, dass hinterher doch alles kippt, dann lasst es offen. Kann ich euch beim besten Willen nicht empfehlen. Also macht sie einfach. Ne? Ihr sagt in der Verfahrensdokumentation, wie gesichert wird, wie ihr mit Gutschriften und mit Stornos umgeht, wie bei euch gesichert wird, wie automatisiert mit Archivdateien umgegangen wird, wie mit Inhouse-Dateien verfahren wird. Einfach alles. Ne? Einmal aufschreiben, fertig. Es gilt der Grundsatz, besser eine schlechte als keine. E-Mails und Marktplatznachrichten, hatte ich vorhin gesagt, alles sichern. Alles, was zur Anbahnung eines Geschäftsbetriebs gehört, rein damit. Kassen, ne? Kassen sowieso. Lager- und Messeverkauf, ganz wichtig. Kassen- und TSE-Daten. Sobald ihr Barumsätze habt, die nicht nachvollziehbar sind, werdet ihr sofort hinzugeschätzt. OSS und IOSS-Aufzeichnung, volle 10 Jahre. Volle 10. Ne? Keinerlei Rücksicht. Oder weil man einfach sagt, sobald ihr halt alle Daten habt, müsst ihr auch alle sichern. Ihr habt nur dann eine Möglichkeit, Erleichterungen in Kauf zu nehmen, wenn ihr nicht alles automatisiert online macht. Dann sagt man, könnte es vielleicht auch Erleichterungen geben, aber bei euch greift nichts, weil ihr Systeme habt. Und dann sagt man, dann ist es auch zumutbar, alles vorzuzeigen. Warenbestände, ja, ist ein Riesenthema. Sichert regelmäßig, am besten monatlich, euren Warenbestand. Nicht nur für die Buchhaltung, für den Steuerberater, weil die meisten gar nicht machen, ne? Denn der Warenbestand kippt euer Betriebsergebnis massiv in jeder BWA, ne? Sondern die Prüfer wollen den Warenbestand auch nachvollziehen können. So, und in Amazon und Co., die löschen die Klammer. Das heißt, Inventuren, laufende Bestandsführung und Bestandsberichte, einfach alles sichern, regelmäßig. Ohne sauberen Warenbestand zerlegt der Prüfer einfach deine Kalkulation, ne? Das heißt, Wareneinsatz und Erlöse passen nicht zusammen und schon läuft die ganze Nachkalkulation komplett gegen dich. So, und da werden auch Systeme hinterher aufgerufen, wir haben gesagt, dem Grunde nach und dann der Höhe nach, von der Höhe nach, die völlig irre sind. Ne? Dann habt ihr noch ein zweites Thema, weil dann werden Hinzuschätzungshöhen gegen euch geballert. Ich schwöre euch, das möchtet ihr freitagsabends nicht, freitagsnachmittags nicht aufmachen, solche Post. So, und dann ein wichtiges Thema, ja, Transport- und Versandnachweise. Warum? Ja, jetzt nicht nur für die normale ertragsteuerliche Buchhaltung, sondern vor allen Dingen auch für die umsatzsteuerliche Betrachtung, ja. Wir sind ja hier eigentlich bei der GOB, bei der normalen Betriebsprüfung, bei der normalen Hinzuschätzung, aber es wäre jetzt total mies von mir, wenn ich diesen dicken Knaller vergessen würde. Transport- und Versandnachweise sorgen dafür, dass auch grundsätzlich eure 0% für Ausführung und eure 0% für innergemeinschaftliche Lieferung auch so bleiben. Und sie werden nämlich ansonsten einfach rückwärts ganz krass auf 19% gedreht, wenn ihr das nicht nachweisen könnt. Jawohl, hatten wir schon mehrfach. Ne? Wir haben den Leuten gesagt, sicher die Klamotten bitte, und die Leute haben alles weggeschmissen. Und dann geht der Prüfer einfach hin und sagt, ist nicht schlimm, ich mache aus 0% einfach rückwärts 19%. Nehmen wir mal an, 2 Millionen Euro für steuerfreie behandelte Auslandsumsätze pro Jahr. Fehlende Nachweise können nicht gegeben werden. Macht halt 320.000 pro Jahr, also 1,28 Millionen Euro bei 4 Jahren. Ist das Thema durch. Und das einfach nur, weil ich keinen automatischen Download für irgendwas habe? Ah, das kann doch nicht euer, also das kann nicht der Ernst sein, ne? Man muss es nur wissen. So. Und so, manche Sachen sind einfach auch nicht nachforderbar. Ne? Deine Kunden haben netto gezahlt. Die 19% holst du also einfach nicht mehr zurück. Die repressen einfach direkt deine Marge. Also, und das, was ich ausgerechnet habe mit den 1,2 Millionen, das kommt halt noch hinzu, ne? Zu der vorherigen Schätzung. Das heißt, dann liegst du deutlich über 2 Millionen Euro. Wegen was jetzt? Weil du Geld geklaut hast? Hast du ja gar nicht. Trotzdem kommt das. Ne? Punkt. So, und was die Gerichte dazu sagen in 3 Sätzen. Dein Shop zeichnet alles auf, also musst du es auch aufbewahren. Punkt. Der Prüfer kennt deine Umsätze ohnehin. Ja? Das heißt, Amazon, eBay und Co. melden deine Verkaufszahlen längst seit DAC 7, ne? Schon automatisch. Das heißt, der Prüfer bringt alles mit. Und steht irgendwo im System, reicht nicht aus. Du hast die Buchhaltung so vorzulegen, dass ein sachverständiger Dritter, das ist der Finanzbeamte, der muss sich nicht mit E-Commerce auskennen, sondern mit Steuern, das in einer zumutbaren Zeit verstehen kann. Kannst du es nicht? Boom, kriegst du einen rein. Das ist so. Ne? So, das heißt, die Leitentscheidung speziell für Marktplatz-Reports steht halt noch aus, aber man kann grundsätzlich sagen, wer heute sichert, ist der Welle einfach voraus. Und das solltet ihr doch bitte sein. Es kann ja nicht sein, dass wegen solchen Sachen hinterher was kaputt geht. Aber das ist Arbeit. Und dann müsst ihr euch auch mit einem fachkundigen Steuerberater einmal absprechen, ob das dann alles so reicht. Also erstmal Fahrplan in 4 Schritten. So. Und erstmal, also Bestandsaufnahme, welche Systeme laufen bei dir, welche Daten fallen an und was wird heute schon gesichert? Zweiter Punkt, wenn alles fertig ist und die Systeme alle toll sind und wir auch sagen, naja, das passt alles soweit und wir vielleicht noch Ergänzungen vorgenommen haben mit dir. Also wenn das ganze Gerüst einfach steht, Verfahrensdokumentation aufbauen, das formale Ding, was du einfach brauchst, formelle Ding, was du einfach brauchst, also Prozesse und Systeme einmal sauber dokumentieren, Verantwortliche festlegen und ab da versionieren, ne? Denn so ein Ding ändert sich ja auch mal. Die Sicherung automatisieren, Reports, Zahlungsdaten, Shop-Exporte und so weiter. Und dann, was wird im laufenden Betrieb gemacht, dass die Festschreibung kontrolliert wird? Welches System schreibt fest? Sind es die Vorsysteme oder ist es das Hauptsystem? Voll egal was, einer muss es tun. So, und dann Fristen im Griff, natürlich auch, was die steuerlichen Deklarationen anbelangt, aber natürlich auch, um zu gucken, dass man bis zu den Fristen auch alles gesichert hat. Jeden Systemwechsel sauber dokumentieren und dann sollte das an sich schon reichen. Dann kann ich euch nur empfehlen, wir verticken quasi für umsonst unser Buch. E-Book ist komplett kostenfrei, geht einfach auf die Seite, kriegt man so einen gewissen Einblick in die ganze Thematik, denn die Sachen sind alle verhinderbar, wenn man sie kennt und man muss sich aber definitiv dazu zwingen, da einmal durchzugehen, dann hat man am Ende des Tages auch Ruhe. Wir machen solche Gespräche natürlich im Onboarding und wir bieten auch spezielle Onboardings genau für solche Fälle an, weil die Fälle sich hier immer mehr häufen, dass wegen solchen Sachen, die ich persönlich zwar verstehe, dass man sie sich ernst nimmt, aber ich habe das Beispiel jetzt mit dem Bargeschäft und mit dem, keine Ahnung, Maserati oder Bentley gemacht, ja. Der steht dann da und sagt, du bescheißt, aber ich kann es dir nicht beweisen. Deshalb gibt es diese ganzen GOBs, einfach um zu sagen, okay, ich gehe die Liste runter, was hast du nicht? Und ihr im E-Commerce, ihr seid schon so weit weg von dieser Thematik, ja, dass ihr mit Cloud und Co. einfach alles automatisieren wollt, weil das so unfassbar geil alles ist, das verstehe ich auch. Aber das ist so ungefähr der Vergleich. Wie soll ich das jetzt sagen? Zwischen Hyperschall, Concorde, gut, die gibt es nicht mehr, aber ein ganz, ganz fettes Flugzeug zu der Pünktlichkeit der Deutschen Bahn. Ne? So, also ist halt da, kommt irgendwann noch an, dauert Stunden und Jahre lang, kommt viel zu spät, ne? Aber wie ein Uhrwerk. So, und so läuft das Finanzamt auch. Und wenn ihr solche Sachen am besten noch ins Ausland verlagert, nach Claude und Co., die Buchhaltung in ein anderes Land bringt, eure Buchhaltung nicht revisionssicher gespeichert wird, eure Rohdaten nicht kontrollierbar sind, ihr vor allen Dingen keinen Antrag gestellt habt, solche Sachen überhaupt ins Ausland zu versenden, das ist sogar noch antragspflichtig, ja, dann werdet ihr rückwärts einfach Stück für Stück hops genommen. So, das war der ganze negative Kram. Der Vorteil ist jetzt, wenn man das alles einmal weiß und wenn man vernünftig tickt in der Birne, dann setzt man sich einmal hin und macht das einmal sauber, tick, 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 tickert das einmal in so einer Checkbox einfach von oben nach unten ab und hat dann ein Business, was richtig geil skalieren kann, aber dann nach oben und nicht nach unten. Ne? Denn das wird ansonsten passieren, wenn man es halt nicht tut. In dem Sinne, ich habe mir die Mühe gemacht, das ganze Konstrukt mit euch einmal aufzubauen. Ihr könnt euch gerne den 158 und 162 nochmal angucken. 162, wann zu schätzen ist, ne? Nämlich halt, wenn die, habe ich in der letzten Präsentation gemacht, wenn halt die Buchführung nicht nachvollziehbar ist, dann ist zu schätzen, ne? Damit ihr auch wisst, woher das kommt. Dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß dabei, solche Sachen aufzubauen, denn ganz ehrlich, wir haben schon andere Sachen überlebt. Das gehört einfach dazu zum Unternehmer sein. Aber ich würde mir so ein Business, was so geil ist, nicht wegen solchen Sachen kaputt machen lassen. Vor allem, ihr würdet ja wirklich Steuern auf Sachen bezahlen, die ihr nie verdient habt. Ne? Denn ihr habt ja nichts betuppt. Das Anfang und das Ende ist bei euch ja sauber darstellbar, dadurch, dass sämtliche Bezahlkonten geplombt sind. Ne? Amex, PayPal, kann man alle be beweisen. Es geht nur darum, wie eure Buchhaltung aufgebaut ist. Und das würde ich nicht zulassen. In dem Sinne, wenn noch was ist, meldet euch. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch zusammen. Viel Spaß beim Saven. Bis dahin. Ciao.